ich möchte sagen, ihr seid reich. Ihr seid reich beschenkt, ihr gehört zu den Superreichen. Und ich möchte das mal, das ist dann nicht der Schwerpunkt meiner Predigt, aber wenigstens, wenn ich schon so anfange, sagen, dass das stimmt zuallermeist auch ganz handfest materiell. Ich bin auf eine Seite im Internet gestoßen, wo man sein Einkommen eingeben kann und sich dann vergleichen kann. Und zwar nicht mit Josef Ackermann und Michael Schumacher, sondern mit dem weltweiten Durchschnitt. Und das ist ziemlich ernüchternd. Also globalrichlist.com, wen das interessiert. Wenn du eingibst, dass du im Monat 2000 Euro nach Hause bringst, brutto, ja, das ist jetzt nicht ganz viel, dann gehörst du mit diesen 2000 Euro brutto im Monat zu den 7% weltweit reichsten Menschen. Also 93% der Weltbevölkerung haben weniger als das. Dann habe ich mal den Hartz-IV-Regelsatz genommen, was ist das, 359 Euro, glaube ich. Hat man jetzt nicht noch dazu gerechnet, Versicherung, Wohnung, irgendwie sowas, also einfach nur das Bargeld. Damit im Monat ist man immer noch unter den 14% reichsten Menschen weltweit. Das heißt, 86% der Weltbevölkerung haben weniger. Das Faszinierende ist ja, dass man keinen reichen Menschen trifft. Wenn du eine Umfrage machst, Entschuldigung, sind Sie reich? Wird jeder sagen, nein. Warum nicht? Ja, der da drüben, der ist reich. Der hat nämlich noch 2 Autos mehr als ich oder so. Also wir vergleichen uns dann nach oben. Und dann, also selbst unter wirklich Spitzenverdienern haben sie diese Umfrage gemacht. Also wohlhabend, ja, schon so, ich muss nicht leiden, aber reich, naja, würde ich nicht sagen. Ne? Und dann bleibt eigentlich überhaupt niemand übrig, der reich ist. Bill Gates, der kriegt das dann ab. Der hat mehr Einkommen als die unteren 45% der US-Amerikaner zusammengenommen. Okay, Reichtum ist ein heißes Thema und Armut auch. Es gab eine Geschichte, das ist ein bisschen her, kurz vor Weihnachten passenderweise, berichtete die oberhessische Presse, vorweihnachtliche Bescherung, ein im türkischen Urlaubsort Alanya lebender Deutscher hat eine Tasche mit 200.000 Euro verloren. Und dank eines ehrlichen Finders zurückerhalten. Das Geld habe er von der Bank abgehoben, um für seinen Sohn ein Haus zu kaufen, sagte der Deutsche, als er die Tasche nach dem Schock des Verlustes wieder in Händen hielt. Ein Türke, der mit Frau und 2 Kindern einen Imbiss am Straßenrand betreibt, hatte die an einer Stuhllehne aufgehängte Tasche gefunden und den Eigentümer mit Hilfe der Polizei ausfindig gemacht, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Den angebotenen Finderlohn habe der Mann trotz seines mageren Einkommens dankend, aber entschieden abgelehnt. Wenn es mir um Geld gegangen wäre, hätte ich die Tasche behalten, sagte der ehrliche Finder. Klare Worte, also man ist reich und lässt dann die Tasche irgendwo achtlos an der Stuhllehne hängen und wohl dem, der dann so einen Engel vom Imbiss trifft. Eine zweite Geschichte, das ist vor der Krise in Griechenland gewesen. Unter dem Bett eines toten Lumpensammlers sind in Griechenland Sparbücher mit einem Vermögen von mehr als 1,3 Millionen Euro entdeckt worden. Der 78-Jährige war nahe der Hafenstadt Thessaloniki als Bettler, Einsiedler und Lumpensammler bekannt. Einwohner sagten, sie hätten ihn seit Jahren beobachtet, wie er sich von Essensresten aus Mülleimern ernährte. Ein Flohmarkthändler hatte die Leiche des Mannes in einer Hausruine gefunden. Unter dem Bett des Mannes entdeckte die Polizei die Sparbücher. 1,3 Millionen Euro, da kann man sich fragen, was für eine Geschichte steckt dahinter. Aber mit Reichtum und Armut ist es nicht einfach. Und die spannende Frage ist ja, mit dem, was ich habe, und genau das wurde ja eben schon gesagt, wie gehe ich denn damit um? Also ich kann weiter in Lumpen gehen, kann das irgendwo unter dem Bett verstecken, damit es mir nicht geklaut wird. Und dann sterbe ich da drüber buchstäblich und es hat niemandem etwas genützt. Ich weiß nicht, was mit sowas, mit diesen Sparbüchern in so einem Fall dann geschieht. Im Zweifelsfall freut sich wahrscheinlich dann die öffentliche Hand oder so. Oder du lässt es irgendwo am Stuhl hängen. Ich möchte über einen nicht materiellen Reichtum reden, der jedem gehört, der zu Christus gehört. Ich glaube, da sind wir mit in diesen Kategorien. Und ich möchte mich nochmal wiederholen, ihr seid reich, ihr gehört zu den Allerreichsten, ihr seid eine Versammlung von Millionenerben. Und ich möchte einen Text mit euch anschauen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 12. Und den ersten Vers von diesem Text hatten wir eben schon als Wochenspruch. 1. Petrus 1, 3 bis 12. Petrus schreibt: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Amen. Ihr seid reich beschenkt. Das schreibt Petrus an Christen, die er wahrscheinlich nicht persönlich kennt. Es ist möglich, dass er diesen Brief geschrieben hat, weil er gehört hat, dass die Christen in der heutigen Nordtürkei große Probleme hatten. Sie wurden diskriminiert für ihren Glauben, ganz ähnlich wie Christen in der Türkei heute übrigens, 2000 Jahre später. Und Petrus sagt: Ich kenne euch nicht oder ich habe nur ein bisschen von euch gehört, aber ich weiß, ihr seid reich beschenkt. Und es geht hier nicht wiederum Türkei um Taschen mit Geld, die auf irgendwelchen Stühlen hängen, sondern es geht um Dinge, die, sagt er, die so viel mehr wertvoller sind. Ja? Er spricht von dem Gold und dann sagt er ja, euer Glaube, der um so vieles wertvoller ist. Also womit seid ihr beschenkt? Und das gilt nicht nur für die Christen damals, sondern es gilt auch für die Christen heute. Das Erste, ihr habt neues Leben. Nicht, weil ihr euch das ausgesucht habt, sondern weil Gott euch neu geboren hat. Also ihr seid nicht eine Zeit lang auf dem christlichen Trip oder ihr habt euch an eure Wurzeln oder euren Kinderglauben erinnert, das kann ja wertvoll sein, aber darum geht es nicht und darum, das reicht nicht. Es war jetzt die letzten Jahre immer die Rede von einer Renaissance der Religion. Und das ist ja ganz schön, aber darum geht es nicht. Es waren sehr religiöse Menschen, die damals Jesus gekreuzigt haben, nebenbei gesagt. Es geht um eine Renaissance, das heißt auf Deutsch Wiedergeburt von Menschen. Von Menschen, die Gott bisher noch nicht kannten oder nur vom Hörensagen, wie Hiob das sagt. Also nicht, ich bin ein bisschen kirchlich angehaucht, das haben mir früher manchmal Leute in der Schule gefragt, du bist doch auch da irgendwie so ein bisschen christlich unterwegs, kirchlich angehaucht, sondern ich bin von Neuem geboren. Gott hat mir neues Leben gegeben, darum geht es, um nicht weniger. Johannes sagt das am Anfang von seinem Evangelium, all denen, die ihn aufnahmen, also Christus, und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, also meine Eltern waren schon dabei, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Ein neues Leben und du bist ein Kind Gottes, wenn du das angenommen hast, wenn du das empfangen hast. Und das ist nicht ein Ehrentitel oder eine Floskel oder so in dem Sinn, wir sind doch alle Kinder Gottes, die ganze Schöpfung ist, ja, sind Gottes Geschöpfe, alle Menschen und alles andere, was da kreucht und fleucht. Aber die neu geboren sind, sind Kinder Gottes. Du bist sein Kind, weil dein Leben von ihm kommt, wenn dein Leben von ihm kommt. Und Johannes sagt ja auch, was der Weg ist. Für wen das gilt? Alle, die ihn annahmen, die an seinen Namen glaubten, die das für sich persönlich genommen haben, nicht nur gesagt haben, ja, das wird wohl stimmen, sondern gesagt haben, ja, das ist die Wahrheit in meinem Leben. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder an den Punkt zurückkommen, das immer wieder im Blick haben. Sonst sind wir dabei, über Kirche und über Religion und über irgendwelche Skandale zu reden und so. Da gibt es ja auch Anlass dazu und wir reden über Moral und wie sich irgendwelche Funktionäre verhalten sollten. Und das sind ja alles auch interessante Gesprächsthemen. Aber es kann dabei in den Hintergrund rutschen, das, was zentral ist. Jesus schenkt neues Leben. Jesus gibt auch die Möglichkeit, neu anzufangen, umzukehren. Und dann fängt das Leben von vorne an. Was ist der Unterschied zwischen einem Sympathisanten und einem Kind Gottes? Und Jesus sagt ja sehr deutlich, auch im Johannesevangelium, ihr müsst von Neuem geboren werden. Es reicht nicht, lieber Nikodemus, dass du die Tora auswendig kannst. Ich weiß nicht, wer von euch das Tora ist, ein bisschen viel, vielleicht nur die Bergpredigt, um mal klein anzufangen. Oder? Aber selbst wenn, das reicht nicht. Du musst von Neuem geboren werden. Und das ist nicht eine Hürde, die Jesus aufbaut, nach dem Motto, ich will euch gar nicht haben und nur so ganz spezielle, erlesene Leute dürfen bei mir sein, sondern im Gegenteil, das ist die Einladung. Weil eben jeder, ob er diesen religiösen, diese Vorbildung mitbringt, ob er, wie er sozialisiert ist, ganz egal, er kann zu Jesus kommen und dieses Leben empfangen. Die Einladung gilt für jeden. Und ich möchte auch sagen, wenn du nicht weißt oder wenn du nicht sicher bist, hast du dieses neue Leben empfangen oder bist du mehr so irgendwo in der Umlaufbahn, dann kannst du zu Jesus kommen heute, kannst es im Gebet ihm sagen und er wird dir neues Leben schenken. Okay, ein zweites, warum hat Gott denn diese Wiedergeburt geschenkt? Geburt ist kein Selbstzweck. Das gibt es manchmal unter Christen, dass man also auf diesen Punkt eben setzt, das ist auch wichtig. Also irgendwann am 15. März 1972 hast du Jesus in dein Leben aufgenommen. So, und jetzt wartest du halt, dass es hier vorbei ist, du in den Himmel kommst. Das ist ja nicht der Weg. Also ein Kind wird nicht geboren, weil die Geburt so schön ist, habe ich mir sagen lassen. Die Geburt ist eben der Eingang ins Leben oder der Übergang in das Leben im eigenen Körper, abgetrennt von der Mutter, um es spezifisch zu sagen. Aber ihr versteht, was ich meine. Kinder werden geboren, damit sie wachsen, damit sie reifen, damit sie ihren Platz im Leben finden, damit sie ihren Auftrag finden, würde ich sagen, damit sie zur Ehre Gottes ihr Leben führen. Nicht, weil das so toll ist für die Mutter oder so. Und auch das neue Leben hat ein Ziel. Nicht, dass sich ein Evangelist freut, dass da einer mehr nach vorne gegangen ist, um jetzt bei diesem Bild zu bleiben, sondern Gott hat uns neues Leben gegeben, damit wir eine sichere oder eine lebendige Hoffnung haben, sagt Petrus. Eine Hoffnung, die fest ist, voller Vorfreude. Also, wir haben ja manchmal so ein Problem in unserer Sprache, weil Begriffe, die in der Bibel besonders fest sind, bei uns besonders vage sind. Also, wenn du sagst, ich hoffe, es regnet morgen nicht, dann heißt das, naja, möglicherweise schon. Oder wir hatten das, haben uns darüber unterhalten neulich, wenn wir sagen, ich glaube etwas, ist ja im Volksmund etwas, was besonders vage ist. Ich glaube, es ist jetzt irgendwie 11 durch. Aber in der Bibel ist, wenn von Hoffnung, wenn von Glauben die Rede ist, ist etwas besonders Festes gemeint. Etwas Unerschütterliches. Eine Hoffnung, die voller Vorfreude ist. Es ist nicht eine allgemein positive Einstellung, so ich bin ein relativ optimistischer Mensch, sondern eine fröhliche Gewissheit. Ja, eine Gewissheit, die eine Grundlage hat. Eben nicht ein sonniges Gemüt oder weil man, wenn man positiv denkt, besser durchs Leben kommt. Zumindest bis die nächste Mauer, gegen die nächste Mauer läuft. Sondern die Grundlage, ihr habt eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Deshalb spielt Ostern so eine große Rolle in unserem Leben als Christen. Der Tod konnte Jesus nicht halten. Nichts und niemand kann Jesus aufhalten, heißt das. Und dieser Jesus schenkt dir Leben, dieser Jesus führt das Leben mit dir. Und dann hast du diese Hoffnung, die unerschütterlich ist. Denn wenn der Tod Jesus nicht halten konnte, was soll ihn dann aufhalten? Okay, und worin besteht diese Hoffnung? Da komme ich wieder zum Anfang. Wir haben eine Erbschaft gemacht. Ihr seid Erben. Wir haben ein Erbe, sagt Petrus, das unvergänglich ist, makellos, das nie an Wert verliert. Im Alten Testament war bei Erbe meistens von Land die Rede. Das Erbe, das der Herr euch gegeben hat, das war das Land Israel. Da wurde dann immer wieder gekämpft, das wurde hin und her erobert. Das soll es ja heute noch geben. Manchen ist heute das Erben, der Spaß am Erben sozusagen vergangen, weil sich Familien darüber zerstreiten. Wenn du zu Jesus gehörst, dann darfst du wissen, niemand hat eine rechtliche Basis, dir dein Erbe streitig zu machen. Es gibt auch unter den Geschwistern da übrigens keinen Zank um das Erbe, weil für alle das volle Erbe da ist. Jetzt nicht darum, mein Bruder hat sich das unter den Nagel gerissen und so weiter. Nein, es ist immer die Fülle ist, die gibt Gott auch dir von dem Erbe, was er hat für dich. Du wirst von diesem Erbe nicht vertrieben, wie die Israeliten immer wieder aus dem Land vertrieben wurden. Und der Teufel wird das versuchen, dir das streitig zu machen. Und will dir irgendwas einreden, dass du vielleicht doch nicht dazugehörst oder dass es doch nicht für dich ist oder sonst irgendetwas, dass du nicht würdig bist. Natürlich bist du nicht würdig. Das ist ja der Punkt, dass Jesus uns mit seiner Gnade beschenkt und dadurch würdig macht und zu den Kindern Gottes macht. Also, dieses Erbe ist gewiss. Das ist nicht wie dieser reiche Erbonkel, den man immer bei Laune halten muss, wie das in diesen Witzblättern immer vorkommt. Er wird dich nicht enterben. Und dieses Erbe wird nicht an Wert verlieren. Wir haben in den letzten Jahren einiges erlebt, was mit materieller Anlage passieren kann. Mit Börsenkursen, mit Immobilien, mit Währungen. Oder was dann nicht abgewertet ist oder an Wert verloren hat, das wird dann schlicht geklaut. Dein Erbe wird nicht an Wert verlieren. Es liegt auf der sichersten Bank der Welt, im Himmel für dich aufbewahrt. Und deshalb sagt Jesus, ja, sammelt euch Schätze. Nicht die, die Motten und Rost und Inflation fressen können, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Du kannst, was ist dieses Erbe? Du kannst in Ewigkeit Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben. Du kannst immer wieder seine Liebe, seine Gnade empfangen für dein Leben. Du kannst ein Kanal sein, durch den diese Liebe zu anderen Menschen kommt. Er schenkt dir eine Freude, die nicht zerstörbar ist. Und da, wo sie in diesem Leben getrübt ist, darüber sage ich gleich noch was, wo sie gebrochen ist, da weißt du gehst auf eine Zeit zu, wo sie wirklich ungetrübt, untrübbar sozusagen sein wird, diese Freude. Und Gott passt nicht nur auf dein Erbe auf, sondern er passt auf dich auf, dass du es erreichst. Das sagt Gottes Wort dir. Ihr wisst, sagt Petrus, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Und das wisst ihr nicht, weil ihr so großartig seid, weil ihr so standhaft seid, weil ihr sonst irgendwas seid, sondern weil er euch ans Ziel bringen wird. Das ist die Zusage. Paulus sagt, ich bin darin guter Zuversicht, dass der an euch angefangen hat, das gute Werk. Der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Also ihr müsst keine Angst haben, dass wir da es irgendwo vermasseln. Wir können weggehen, wir können uns entfernen, aber wir werden immer wieder umkehren können. Solange bis Jesus wiederkehrt. Und ein weiterer Punkt, es kommt noch mehr. Die Christen, an die Petrus schreibt, die stecken in echten Schwierigkeiten. Sie werden schikaniert von ihrer Umgebung, verfolgt, weil sie an Jesus glauben. Das war wahrscheinlich nicht so eine ganz militante Verfolgung, wo die Leute ständig umgebracht wurden, aber sie wurden marginalisiert, geächtet. Leute haben Kontakt abgebrochen, weil sie Christen waren. Sie haben Probleme gekriegt in ihren Geschäften. Irgendwie, die Leute wollten keine Verträge mit ihnen machen. Sie haben keine Jobs gefunden. Alltagserfahrung für viele Christen heute auf der ganzen Welt. In der Türkei und an vielen anderen Orten. Und so massiv erleben wir es hier nicht, aber auch hier gibt es ja solche Erfahrungen, dass Menschen Kontakt abbrechen. Sagen, du immer mit deinem Jesus, damit will ich nichts zu tun haben. Oder da ist eine Krankenschwester, die Kranken anbietet, freiwillig mit ihnen zu beten, und dann kriegt sie Probleme und ihr Job ist auf der Kippe. Also eine Erfahrung, und manchmal sind es einfach ganz zwischenmenschliche Konflikte, wo es Reibung gibt, wo es Schwierigkeiten gibt. Petrus sagt, das mag alles sein. Und er schiebt das nicht weg. Er sagt nicht, ist mir egal, wie es euch geht. Aber er sagt, egal wie es euch geht, ihr habt Grund zum Jubeln. Ihr habt Grund, euch zu freuen. Denn zum einen, ihr seid so überreich beschenkt, dass diese Schwierigkeiten nicht mehr ins Gewicht fallen. Sie haben kein Gewicht im Vergleich. Was sind einige Jahre von Kampf gegen eine Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes? Das ist die Gleichung, die ihr aufmacht. Petrus selbst übrigens ist den Märtyrertod gestorben. Also hier schreibt nicht einer vom Schreibtisch sozusagen, sagt, naja, das kann ja auch ganz nützlich sein, wenn man mal leidet, aber ich selber bitte nicht, sondern er selber hat sein Leben hingegeben für Jesus. Aber was sind einige wenige Jahre von Kampf gegen eine Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes? Es geht nicht darum, zu vertrösten aufs Jenseits, das ist immer der beliebte Vorwurf, nach dem Motto, dann auch von Mächtigen, so, ich gebe dir jetzt nichts, aber im Himmel wirst du dann alles haben und ich habe jetzt schon alles. Sondern es geht um die richtige Perspektive. Also die Dinge werden in Relation gebracht. So wie es wird das Bild von der Schwangerschaft, von den Geburtswehen, kommt ja immer wieder in der Bibel, gerade wenn es um Leid geht. Und da ist ja auch die Relation wichtig. Wenn man nur Geburtswehen hat und dann hinterher kein Kind, das ist ganz schlimm. Aber wenn das in Relation ist, dann hat man dieses Kind auf dem Arm und dann sieht man es heranwachsen und so weiter. Dann relativiert das die Schmerzen, das Leid, was vorher da war. Also, die Dinge werden in eine andere Perspektive gerückt. Das ist interessant, Petrus sagt gar nicht, ihr sollt euch freuen. Strebt danach, dass ihr euch irgendwann freuen könnt. Sondern er setzt das voraus. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Wenn ihr wiedergeborene Christen seid, dann muss diese Freude eigentlich aus euch raussprudeln, ganz egal, was da passiert, weil ihr so reich beschenkt seid. Übrigens, Lutherbibel sagt hier, und ihr werdet euch auch freuen, wenn ihr das Ziel erreicht. Nein, der Punkt ist gerade, jetzt schon, mittendrin in diesem Chaos, könnt ihr euch freuen. Mittendrin. Und Freude heißt dann nicht, dass ich immer gut drauf bin, immer alles easy ist und ich so durchs Leben hüpfe. Aber dass ich diese fröhliche Gewissheit habe, Jesus kommt an sein Ziel. Mit mir, mit dieser Welt, mit den Menschen um mich rum, die mir irgendwie Stress machen. Jesus kommt an sein Ziel. Und er kann sogar Schwierigkeiten gebrauchen. Auch davon haben wir eben schon was gehört. Da ist die Chance, dass unser Glaube geprüft wird, dass unser Glaube sich bewährt. Und das passiert nur in Situationen, wo es hart auf hart kommt. Es ist ja beliebt, über Politiker zu schimpfen. Und diese Politiker heute, die hätten gar kein Profil mehr und das wären alles solche, irgendwie so diese Karrieretypen, die mit 25 dann schon Mitarbeiter beim Abgeordneten waren und nie was Richtiges geschafft haben und so weiter. Und so solche Typen wie früher der Wehner oder der Strauß oder der Brandt oder je nachdem, wen man mag, sowas gibt es ja heute gar nicht mehr. Und da ist sicher was dran. Aber durch was sind die Leute durchgegangen? Die meisten, die heute ein Amt haben, sind durch ein Politologie- oder Jurastudium gegangen, dann irgendwo ein Praktikum, mal ein Jahr in irgendeiner Firma und dann Mitarbeiter beim Landtagsabgeordneten und so, und dann geht's weiter. Brandt ist durch Verfolgung, durch Exil gegangen und so weiter. Das prägt einen Charakter anders. Da bewährt sich ein Mensch, da wird ein Mensch gereinigt in mancher Hinsicht, nicht automatisch. Da ist immer die Frage, wie du dich dann verhältst, natürlich in so einer Prüfung. Aber das formt. Und jeder, der schon ein paar Tage länger unterwegs ist, wird sagen, ja, die schweren Zeiten in meinem Leben, das waren Zeiten, die mich geprägt haben, die vielleicht auch für Narben gesorgt haben, die mir jetzt noch wehtun. Ich will das ja nicht schönreden, aber eben auch Dinge, die mich geprägt haben, die meine Werte geprägt haben, die gesagt haben, und wenn es nur ist, sowas möchte ich nie wieder erleben oder so möchte ich mich nie verhalten, wie der sich mir gegenüber verhalten hat. Also in diesen Situationen, da kann Gott noch Segen daraus wachsen lassen. Nebenbei, meistens, wenn man mittendrin steckt, ich meine, der Petrus schreibt Ihnen das, wo sie mittendrin stecken, mittendrin ist man meistens nicht sehr aufnahmefähig für diese Erkenntnis. Ja, wenn du gerade es dir ganz mies gehst und dir dann einer sagt, ja, das wird dein Glauben stärken und dann hinterher, ja, es baut deinen Charakter auf. Als ich in meinem Schüleraustausch war in Amerika, sagte die Mutter immer zu ihrem Sohn, take out the garbage, it builds character. Also bring den Müll runter, es baut deinen Charakter auf. Meistens merkt man das erst hinterher, im Rückblick. Und dann kann das manchmal so ein schlauer Spruch sein, selbst wenn er wahr ist. Sagt, ja, dann wirst du später, vorhin sagte jemand, ja, jetzt kann ich Menschen helfen mit diesen Problemen, weil ich sie selber hatte. Wenn du das jemandem sagst, der gerade in der Depression ist, später kannst du dann mal Depressiven helfen, wird er sich wahrscheinlich bedanken. Also das vielleicht einfach fürs Gespräch dann bisschen sensibel sein an der Stelle, aber es ist doch wichtig, dass wir diese Perspektive trotzdem nicht wegschieben, dass wir sie trotzdem nicht verlieren. In der Not, daraus kann Gott Segen machen. Und es ist dabei nicht die Frage, wo kommt es her? Ja, da kann man sich ja auch verdiskutieren. Hat Gott das jetzt geschickt, um dich extra auf die Probe zu stellen? Hat er gesagt, jetzt will ich mal gucken, was der aushält oder so? Ich glaube, um diese Frage geht es nicht. Und da kriegen wir meistens keine befriedigende Antwort drauf. Aber Fakt ist, dass in jeder Situation, die dir widerfährt, Gott Segen wirken kann. Also da kommen die Jünger, sehen diesen Blindgeborenen in Johannes 9, fragen, wer hat gesündigt? Hat er selber gesündigt? Haben seine Eltern gesündigt? Haben versucht, das theologisch einzusortieren, warum der jetzt blind ist? Und Jesus sagt, nein, sondern die Werke Gottes sollen offenbar werden. Er entzieht sich dieser Warum-Frage, aber sagt, in dieser Not, 39 Jahre blind, kann Gott jetzt seine Herrlichkeit zeigen. Und das heißt auch nicht, Gott hat den blind gemacht extra, damit dann Jesus mal 38 Jahre später, 39 Jahre später vorbeikommt und zeigt, wie toll er ist. Aber in die Not hinein kann er wirken. Also Gott hat kein Interesse daran, dass es uns schlecht geht. Aber Petrus sagt, ganz egal, was euch passiert, alles kann ein Segen für euch sein. Und dann in zweiter Konsequenz auch für andere. Weil euer Glaube sich darin bewährt, weil ihr daran wachsen könnt. Du musst deshalb die Situation nicht gut finden. Du musst nicht aufhören, dafür zu beten, dass sie vorbeigeht, dass du da rauskommst, dass sich das irgendwie löst, dass die Schwierigkeiten verschwinden. Natürlich sollst auch daran arbeiten, wenn du in einer schwierigen Lage bist, dass du da rauskommst, nach deinen Möglichkeiten. Aber in der Situation bin ich gefordert, solange ich eben noch nicht draußen bin, lasse ich meinem Zorn freien Raum. Wie gehe ich mit meinen Fehlern um, mit den Fehlern anderer? Wie gehe ich mit meiner Schwachheit um? Wir feiern nächste Woche Heilungsgottesdienst, habe ich gesagt. Das ist so ein Beispiel, wo dann manchmal versucht wird, das gegeneinander auszuspielen. Da sind Leute, die sind für Heilung und da sind Leute, die sagen, ja, aber in der Krankheit kommt man ja oft Gott viel näher. Das ist richtig und diese Erfahrung haben viele Menschen gemacht. Und wenn du krank bist, dann sage ich, ja, ich suche Gott in dieser Zeit. Und da, wo Gott einen auf den Nullpunkt bringt oder wo die Situation dich auf den Nullpunkt bringt, da kommst du manchmal fängst du neu an zu fragen, was trägt mich? Aber deshalb strecken wir uns trotzdem nach Heilung aus. Soll ich jetzt wirklich das möglichst lange genießen? Nein. Aber in der Not, solange es eben noch nicht gewendet ist, kann Gott handeln. Jesus hat nie zu jemandem gesagt, den heile ich jetzt mal nicht, weil das gut für seinen Charakter ist. Also, Wie gehe ich mit Situationen um, wo ich in Schwierigkeiten bin? Poche ich vor allem auf meine Rechte? Auch das ist nicht verboten. Aber erlaube ich auch Gott, mich zu formen? Oder bin ich so mit mir selber beschäftigt? Auch wenn es in der Gemeinde Probleme gibt, soll ja vorkommen in manchen Gemeinden, kann ich Gott preisen, weil er uns darin immer noch voranbringen möchte. Weil er immer noch am Werk ist. Und weil es eine weitere Gelegenheit ist, dass er an mir arbeiten kann. Kann ich Gott loben, ja? Also das ist ja, dann knirscht es irgendwo, dann gibt es Stress in Beziehungen. Und dann kann ich sagen, okay, der hat Recht und ich habe nicht Recht oder meistens umgekehrt. Und irgendwelche Gräben aufziehen. Ich habe da gerade mit jemandem die Woche auch gesprochen, wo es um einen Konflikt ging. Ich sagte, okay, es ist gut, Dinge anzusprechen. Wir wollen das lernen, offen und nicht verletzend zu sein. Das ist was man ja lernen kann. Dass man Dinge offen in einer liebevollen Weise sagen kann. Bring da Korrektur an, wo du das für richtig hältst. Du hast dann keine Gewähr, dass der das auch genauso umsetzt, wie du dir das wünschst. Aber wenn du das weitergegeben hast, dann ist die Frage, wie gehst du jetzt mit dem um? Wartest du jetzt, dass er es endlich macht? Oder dass sie es endlich macht, was du ihr gesagt hast? Nein, in der Zeit wächst du. In der Beziehung. In deiner Geduld. In deiner Demut. Weil du dann, vielleicht fällt dir ein, ja, du gehst vielleicht manchmal genau anderen so auf den Keks, wie der dir auf den Keks geht. Ja? Also das kann uns demütigen, wenn wir in solchen Konflikten sind. Sag ich, ja, ich kann daran wachsen, jetzt damit umzugehen, dass der nicht genauso ist, wie ich ihn mir wünsche. Das ist ein Feld zu wachsen. Darum sind wir ja in Gemeinschaft. Wir können sagen, eine gute Freundin von mir, die mit dem Glauben wenig am Hut hat, ging dann in die katholische Messe im Dom in Berlin, in der Hedwigskathedrale, fand das ganz toll. Und so gerade so dieses Erhabene und so. Und dann gab es auch da, in der Messe gibt es den Friedensgruß, so ähnlich wie wir den hier haben wahrscheinlich. Und plötzlich musste man sich seinen Nachbarn zuwenden. Und sie war so in dieser spirituellen Erfahrung drin und plötzlich musste sie mit den Menschen irgendwie was zu tun haben. Fand sie ganz blöd. Ja, es war so innig. Ich habe gesagt, ja, genau darum geht's aber. Genau darum geht's, dass wir dann auch aufeinander gewiesen sind. Dass wir lernen, damit umzugehen. Und daraus kann Segen wachsen. Du kannst in der Gnade wachsen, die anderen wachsen in der Gnade an dir. Und alle Dinge, sagt Paulus, denen zum Besten, denen, die Gott lieben. Also, wir können uns freuen, denn das Schönste kommt noch. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen, sagt Petrus. Und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Das ist vorläufig, finde ich sehr klasse. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Die Auferstehung von den Toten, wenn wir mit neuen Auferstehungsleibern bei Jesus sein werden, in der Herrlichkeit. Das ist das Ziel, auf das wir zugehen. Und darauf können wir uns freuen. Und letzter Punkt kurz. Petrus setzt noch einen drauf. Falls wir es immer noch nicht glauben, wie sehr wir beschenkt sind, wie gut wir es haben. Er sagt, ihr seid zu beneiden. Stell dir vor, du bist damit beschäftigt, eine große Feier mit vorzubereiten. Ein richtig tolles Fest. Und kurz bevor die Party dann losgeht, musst du zum Dienst. Ja? Kannst dann selber nicht mitfeiern. So ging es den Propheten im Alten Testament. Sie haben sozusagen alles vorbereitet. Und der Geist von Christus war in ihnen, sagt Petrus hier, und hat von dem gesprochen, der da kommen wird. Und von der Erlösung, die da kommen wird. Und von dem neuen, besseren Bund. Von dem neuen Volk Gottes aus allen Völkern. Aber sie haben das selber nicht mehr erlebt. Sie haben auch nicht für sich und ihre Zeit gesprochen, sagt Petrus, sondern für uns, für euch, sagt Petrus, damals seine Hörer und uns heute. Die Propheten haben natürlich auch in ihre damalige Zeit gesprochen, da ist der König und der macht das und so weiter. Aber sie haben diesen neuen Bund, dieses neue Evangelium, was kommen würde, angekündigt. Und das spricht in unsere Zeit hinein. Und wir können jetzt darin leben, was sie angekündigt haben. Wir können mit Gott per Du sein. Und wenn wir zu Christus gehören, dann haben wir ein für alle Mal Vergebung unserer Schuld. Wir haben den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir haben Gottes ganzen geoffenbarten Plan in seinem Wort. Das heißt nicht, dass wir immer alles verstehen, aber er hat alles geoffenbart. Und wir haben Jesus, oder noch besser, Jesus hat uns. Und das ist Grund, dass wir danken. Die Propheten haben darauf gewartet. Sie haben gesagt, ja, da wird eine Zeit kommen. Dann wird der Geist ausgegossen über das ganze Volk Gottes. Und in dieser Zeit leben wir. Und gesagt, dann wird jeder selber Gott erkennen. Nicht irgendeinen Priester brauchen, der so der Kanal ist für ihn. Und darin leben wir heute. Jeder kann in dieser Beziehung zu Gott sein. Wir können das genießen und ja, wie begeistert sind wir oder wie gleichgültig sind wir dann doch, weil wir das eben ganz normal finden. Johannes der Täufer noch hatte eine enge Beziehung zu Gott. Er war jahrelang in der Wüste, hat Gemeinschaft mit Gott gehabt. Aber und Jesus sagt, keiner, der von geboren ist, ist größer als Johannes, aber der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Das ist so ein typischer Jesus-Satz. Er sagt, also er ist der Größte als dieser Prophet, aber alle, die zu diesem neuen Reich gehören, die zu Jesus gehören, die haben mehr empfangen als er. So kann man das vielleicht wiedergeben. Und wir haben manchmal die Tendenz, dass wir die Alten beneiden. Damals mit Jesus unterwegs zu sein, das wäre toll gewesen. Oder die Propheten oder so, die haben viel erlebt. Haben sie auch, das war nicht immer schön. Aber Petrus sagt, die beneiden euch. Jesaja wäre froh, wenn er hier dabei sein könnte, wenn er das miterleben könnte. Ich weiß nicht, ob der sich bei uns im Gottesdienst wohlfühlen würde. Aber wenn er diese Gnade, dieses Leben erleben könnte. Und die Propheten dienen uns heute darin, dass sie uns bis heute Gottes Wort weitergeben. Und sie hätten es selber gerne erlebt. Und zum Schluss sagte er, sogar die Engel, bei Luther heißt es, was sogar die Engel begehren zu schauen. Sie sind immer in Gottes Gegenwart. Und sie warten sehnsüchtig darauf zu sehen, wie Gottes Rettungsplan sich entfaltet. Was macht Jesus jetzt? Was passiert da jetzt? Jesus sagt ja auch, er selbst weiß nicht den Zeitpunkt, wann er wiederkommen wird, sondern nur der Vater. Und auch die Engel haben nicht diese volle Offenbarung. Und deshalb sind sie neugierig und gespannt und begeistert zu sehen, was Gott da tut, wie er mit Menschen umgeht, wie er Menschen rettet, die eben nicht die ganze Zeit in Gottes Gegenwart sind, sondern weit gefallen sind und die er jetzt wieder sammelt, die er jetzt wieder herstellt. Da sind sie begeistert und Jesus sagt, da wo Menschen sich auf diese Rettung einlassen, da wo ein Sünder Buße tut, da ist Freude im Himmel, da feiern die Engel, da ist große Freude. Wir sind reich beschenkt, ihr Lieben. Und es ist gut, wenn wir darauf eine Antwort finden. Wir das nicht so nur an uns vorüberziehen lassen. Sagen, ja, wird wohl stimmen. Wird das theoretisch alles ganz schön, aber so und so und so. Nein, wie antwortest du auf das, was Gott dir schenkt? Das erste ist vielleicht dieser Punkt mit der neuen Geburt, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass du sagst, ja, ich bin schon immer hier irgendwie dabei, aber ich habe dieses Leben eigentlich noch nicht bewusst empfangen. Dann ist heute ein guter Zeitpunkt, sich danach auszustrecken. Er will dir neues Leben schenken. Und dann will Gott dir Freude schenken über diesen Reichtum, den du empfangen hast. Den kann ich jetzt nicht verordnen, darum geht es mir nicht. Aber ich möchte euch Appetit machen. Und er will euch da Freude schenken, dass ihr nicht so sagt, ja, das stimmt wohl irgendwie theologisch, sondern mich begeistert das. Ich sage manchmal, es muss vom Kopf ins Herz rutschen, da habe ich so ein bisschen, die Formulierung finde ich nicht so doll, aber darum geht es, ja, dass du wirklich begeistert bist. Da geht's auch, das fängt auch damit an, dass wir Gott dafür danken, auch wenn wir noch nicht so begeistert sind, dass wir uns gedanklich damit beschäftigen. Und das dritte war diese Herausforderung, in Krisen, in Schwierigkeiten, in Konflikten, hast du die Chance zu wachsen. Deshalb die Ermutigung, auch da nicht irgendwo den Rückwärtsgang einzulegen, sondern zu sagen, wie komme ich mit Gottes Hilfe hier durch? Und was will er an mir tun in dieser Zeit? Und das ist gut, Gott das auch bewusst zu sagen, was auch mir passiert. Ich möchte in deiner Hand sein. Ich möchte mich von dir formen lassen. Ich möchte, dass du mich weiterbringst. Dass du mich Jesus ähnlicher machst. Und das ist ein guter Weg. Und wir sind der Club der Millionäre. Nicht nur in dieser Gemeinde hier, sondern mit allen Geschwistern, Armen und Reichen auf der ganzen Welt. Ganz nebenbei hat das dann auch sicherlich eine Konsequenz, wie wir mit unseren materiellen Gütern umgehen. Aber das ist eine andere Predigt. Wir sind reich beschenkt.